Heute zu Gast die Influencerin und Weltklasse 400-Meter-Läuferin Alisa Schmidt.
Das heißt, wenn ich schneller wäre, würde ich wahrscheinlich auch gerne die 200 Meter rennen. Ich bin aber leider nicht schnell genug für die 100 und 200. Deswegen habe ich mit 800 tatsächlich angefangen und mich dann aber auf die 400 konzentriert. Und es ist wirklich, man kann schon sagen, so eine Hassliebe, weil man muss, wie gesagt, täglich über seine Grenzen gehen. Und es kommt auch oft vor, dass ich wirklich mich auch übergebe nach dem Training, weil man einfach so auch irgendwo leidet.
Wir reden von, also Geld, das du verzichtest, was man so vielleicht irgendwie nehmen könnte, Hunderttausende oder Millionen?
Ja. Also, wie soll ich sagen, ich kann es als Beispiel sagen, ich habe vor zwei Monaten ein Angebot bekommen von auch einer renommierten Marke, wo ich aber einfach sage, hey, ich stehe da nicht 100% dahinter, ich fühle mich damit nicht wohl, ich möchte es nicht machen,
wäre
im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich gewesen.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Die Grenzen zwischen Sportlerinnen und Sportlern und Influencerinnen und Influencern verlaufen mittlerweile sehr, sehr fließend. Und eines der ersten Beispiele dafür ist die Alisa Schmidt, die seit einigen Jahren, obwohl sie eigentlich Weltklasse-Leichtathletin ist, auch ganz klar als Influencerin arbeitet. Mittlerweile hat sie mir erzählt, darüber deutlich mehr Einkünfte erzielt, ihr Leben damit eigentlich finanziert. Aber der Kern ihres Contents ist eben ihr Sport. Interessante Mischung, gerade in diesem Jahr, wo halt ein ganz großes Sportjahr ins Haus steht. Insbesondere die Olympischen Spiele, bei denen sie sehr gerne teilnehmen möchte. Noch ist nicht klar, ob sie es schafft. Sie muss sich dafür qualifizieren. Dennoch wird sicherlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf ihr liegen. Es gibt auch eine Reihe von Kooperationen dazu und generell einfach eine spannende Blaupause dafür, wie heutzutage Sport und Medien zusammenhängen, welche Rolle dabei klassische Medien spielen, welche die eigenen Reichweiten und vor allen Dingen auch welche der Wettbewerb als solcher. Ich habe mit der Alisa schon Ende letzten Jahres gesprochen, habe das bewusst ein bisschen liegen lassen, um es jetzt im Olympiajahr auszustrahlen. Das liegt doch daran, dass wir eine Kooperation mit dem DOSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, geschlossen haben und gerne darauf hinweisen wollen, dass halt Olympia ist, dass man Olympia sponsern kann, dass man das deutsche Team sponsern kann, dass man im deutschen Haus präsent sein kann. Ich selber bin extrem stolz. Wir werden mit einem kleinen OMR-Team auch vor Ort sein, sogar zwei Abende in der ersten Woche im Olympischen Haus dort in Paris gestalten und bin auch privat vorab schon am Freitag, den 26. Juli da, wenn die Eröffnungsfeier ist, auf so Booten. Da werden dann die Nationen, die Seine in Paris hochfahren, statt einer Stadioneröffnungsfeier, diesmal auf dem Fluss. Es wird wirklich spektakulär zu sehen sein, wie Paris, wie Frankreich versucht, Olympia zu gestalten, auch Olympia zu hebeln, vielleicht Europa ein bisschen wieder sichtbarer zu machen, positiv gesehen. Und dazu tragen natürlich Athleten bei. Deswegen hier ist der große Auftakt DOSB Olympia meets OMR, in dem Falle im Podcast mit Alisa Schmidt. Auf geht's! Hi Alisa.
Hallo, freut mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin fleißige Hörerin von dem her. Ja, es ist für mich wirklich auch eine kleine Ehre, dass ich jetzt hier vor dem Mikrofon mal sitzen darf.
Ja, also vielen, vielen Dank. Also ich glaube, viele können dich zuordnen, wenn man sagt Leichtathletin und Model. Das hat in den letzten Jahren schon echt sehr viele Menschen erreicht, sodass du da eine Wahnsinnskarriere gemacht hast. Wie viele Menschen folgen dir aktuell?
Auf Instagram sind es 4,7 Millionen, auf TikTok glaube ich 2 Millionen und auf YouTube etwas über 100.000, meine ich.
Okay, und das sind aber nicht alles Deutsche, aber in großen Teilen Deutsche.
Genau, ich habe auch ein internationales Publikum, aber der größte Teil aus Deutschland.
Und wenn du postest, dann postest du meistens auf Englisch, ne?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe da jetzt nicht eine gerade Linie, die ich fahre. Manchmal ist es auf Englisch, manchmal ist es auf Deutsch. Ich spreche, wenn ich in den Stories rede, auf Deutsch und mache aber auch ab und zu mal englische Subtitles, je nachdem, wo ich auch sage, das könnte auch andere interessieren. Aber da, wie gesagt, das mache ich so ein bisschen nach Gefühl.
Aber um es mal zu erklären, wo du eigentlich herkommst, du hast, das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, als Sportlerin ganz klar angefangen und bist aus Worms, glaube ich, ne?
Genau, ich bin in Worms geboren und bin dann aber super schnell, ich glaube, ich war ein halbes Jahr, bin ich dann nach Ingolstadt gezogen mit meiner Familie und bin dann dort zur Schule gegangen. Und genau nach meinem Abschluss, nach meinem Schulabschluss bin ich dann umgezogen, um einfach auch meinem Sport nochmal mehr nachzugehen.
Und wie war das? Du warst auch beim Bundesjugendspiel einfach besonders schnell im 400-Meter-Laufen und dann haben sie die Lehrer gesagt oder irgendwie, Mensch, irgendwie, Alisa, wie wär's mal mit Leichtathletik-Training am Nachmittag oder so?
Ja, ich war tatsächlich schon immer sehr gut und ich habe auch den Wettkampf schon immer geliebt. Also ich bin schon immer gerne gesprintet, habe mich mit anderen, vor allem auch gerne mit den Jungs gemessen. Ich wollte immer schneller sein, auch als die Jungs. Und habe aber auch, muss ich sagen, alles ausprobiert. Also ich habe getanzt, ich habe Judo gemacht und eben Leichtathletik auch. Und dann hat sich eben schon relativ schnell auch rausgestellt, okay, in der Leichtathletik, gerade im Laufbereich, habe ich einfach schon eine relativ große Stärke. Und dann hat sich das mit den Jahren so rauskristallisiert und habe mich dann darauf spezialisiert.
Und warum, es gäbe ja 100 zur Auswahl, es gäbe 200 zur Auswahl, es gäbe 400, es gäbe 800, glaube ich, könnte man laufen, man könnte noch weiter laufen.
Ja.
Warum das? Warum 400 Meter?
Das frage ich mich ehrlich gesagt selber auch öfter, weil die 400 Meter sind schon irgendwo auch so eine, ja, so eine Todesdistanz, kann man schon fast sagen. Also man geht einfach auch wahnsinnig oft an seine und über seine Grenzen hinaus. Das heißt, wenn ich schneller wäre, würde ich wahrscheinlich auch gerne die 200 Meter rennen. Ich bin aber leider nicht schnell genug für die 100 und 200. Deswegen habe ich mit 800 tatsächlich angefangen und mich dann aber auf die 400 konzentriert. Und es ist wirklich, man kann schon sagen, so eine Hassliebe, weil man muss, wie gesagt, täglich über seine Grenzen gehen und es kommt auch oft vor, dass ich wirklich mich auch übergebe nach dem Training, weil man einfach so auch irgendwo leidet, aber es ist auch einfach das beste Gefühl danach, wenn man es geschafft hat und sich pusht und irgendwo auch immer diesen Progress merkt. Man merkt, man kommt voran und ich mache das persönlich zum Beispiel auch in einer super, super tollen Trainingsgruppe. Wir sind ein super Team. Es ist zwar eine Individualsportart, aber trotzdem unterstützen wir uns so sehr, dass wir zusammen da durchgehen und zusammen daraus stärker werden.
Ich meine, am Ende, wir reden ja von einer Länge, die du da dann dich quälst, von 50 Sekunden?
Ja, 50 Sekunden ungefähr.
Das ist jetzt ja eigentlich,
aber ich kann es jedem mal raten, ne? Wenn ihr mal auf einem Sportplatz seid, auf einem Leichtathletikplatz, versucht so schnell ihr könnt eine Runde zu rennen und sagt mir bitte, wie ihr euch danach fühlt.
Also man geht das schon all out an. Also es ist alles, 400 Meter ist Vollgas, Sprint, man überlegt gar nicht, man sprintet durch.
Genau, es ist so ein bisschen so die Kunst, das perfekte Tempo zu finden, aber ich würde sagen so 90%. Also 100% funktioniert nicht. Dann bist du nach 200 Meter oder 250 Meter raus, da geht gar nichts mehr. Aber genau, also dieses sehr schnelle, lockere Laufen ist so ein bisschen die Kunst. Ich habe es ja zum Beispiel auch schon mal mit Mats Hummels oder Kai Pflaume gemacht. Die haben beide auch danach gesagt, das ist schon eine Höllenstrecke.
Genau, da müssen wir darüber sprechen. Also bevor das kam, also Mats und Kai und so, der ganze Wahnsinn, warst du dann einfach da in Ingolstadt und bist da gelaufen und dann immer schneller als deine Wettbewerberin und dann warst du irgendwann auf nationaler Ebene bei einfach deutschen Meisterschaften. Und wie ist das denn so gekommen, dass du jetzt sozusagen so einen Durchbruch hattest?
Ich glaube, so den richtigen Durchbruch hatte ich, oder was heißt Durchbruch, mit 16 habe ich auf jeden Fall angefangen, es ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das ist wirklich was ich machen möchte. Ich möchte auf internationale Meisterschaften gehen, ich möchte gucken, wo ist mein Limit, was kann ich erreichen, und habe das Ganze dann wirklich auch professionell machen wollen und war dann auch, glaube ich, mit 16, 17 das erste Mal in der Nationalmannschaft. Wobei, nee, das war noch später, das war, ich glaube, da war ich dann 18, 19, würde ich sagen.
Hast du Abi gemacht?
Genau, ich habe mein Abitur gemacht und bin danach eben dann umgezogen.
Mit Sport-LK?
Nee, das nicht. aber ich war auch leider auf keiner Sportschule. Das würde ich meinen Kindern jetzt, glaube ich, schon immer raten, weil ich glaube, es ist schon einfach super, mit dem Sport zu vereinbaren. Das war für mich auch nicht ganz einfach damals. Aber klar, sowas ist natürlich wichtig. Ich mache auch jetzt mein Studium nebenbei, weil man einfach ein anderes Standbein braucht. Das ist gerade jetzt in der Leichtathletik auch wichtig. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, weil es einfach nur, ich kann es vielleicht machen, wenn ich Glück habe, wenn bis 30, 32 und dann...
Aber es ist ja auch kein Beruf, von dem man jetzt als solchem eigentlich, bei dir ist anders, weil du jetzt auch eine Reihe von Werbeverträgen hast aufgrund von deinen Reichweiten, aber normalerweise, als Leichtathletin jetzt in deinem Bereich, was verdient man da?
Ist natürlich auch super unterschiedlich, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht einfach davon zu leben. Also ich kann, man bekommt, wenn man in der Nationalmannschaft ist, die Sporthilfe, das sind dann 700 Euro ungefähr im Monat. Und ansonsten ist man, kriegt man bei Wettkämpfen ab und zu Antrittsprämien oder Antrittsgelder oder Wettkampfprämien, wenn man was gewinnt. Das ist bei mir persönlich jetzt aber auch nicht so viel, dass ich davon jetzt leben könnte. Das ist
Und aber deine Trainer sind dann auch
meine Trainer sind angestellt vom Verein oder vom Verband. Das heißt, die muss ich eigentlich nicht bezahlen, außer ich suche mir extern jemanden.
Aber wenn du irgendwo hinreist, also ich meine, wenn jetzt...
Dann kommt mein Trainer mit. Manchmal zum Beispiel jetzt im März waren wir in Südafrika im Trainingslager und da habe ich aber zum Beispiel für meinen Trainer die Flüge bezahlt, damit er mitkommt. Und
aber wovon? Also ich meine, von den 700 Euro im Monat ist ja schwierig.
Deswegen, man muss sich einfach selber noch gucken, wie man sich aufstellt. Es gibt zum Beispiel sonst noch die Bundeswehr oder die Bundespolizei, wo man dann eben nebenbei mit dem Sport das ganz gut vereinen kann. Da kommen aber halt auch nur die allerbesten rein. Also da kommen, sag ich mal, Top 2 pro Disziplin rein. Das heißt, es ist für die Menge an Athleten auf jeden Fall auch keine Lösung. Und ansonsten durch Sponsoren, die man sich selber sucht. Ja, und dann wird es schwierig. Deswegen eigentlich macht so gut wie jeder Athlet irgendwas nebenbei. Entweder ein Studium bei der Bundeswehr, bei der Polizei.
War bei dir schon was anderes da, also neben den Modeltätigkeiten? Hast du schon mal so ein anderes?
Ich habe nach meinem Abitur habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da habe ich aber, ich glaube, es waren 600 Euro bekommen. Das heißt, es war auch schwierig dann. Aber gut, dann hatte ich durch die Sporthilfe und das FSJ dann 1200 Euro im Monat. Und dann hat das bei mir zum Glück relativ schnell auch damit angefangen, dass ich mir dann Sponsoren gesucht habe oder die auf mich zugekommen sind. Und das konnte ich dann so ganz gut vereinbaren.
Was war denn sozusagen der Social-Media-Durchbruch?
Das war 2017, da hatte ich meine erste internationale Meisterschaft, da habe ich mit der 4x400 Meter Staffel habe ich Silber gewonnen. Und
bei einer
Europameisterschaft, genau, sorry. Und es war für mich so auch ein ganz, ganz prägender Moment, weil es so der Ansporn war, das will ich auf jeden Fall nochmal erreichen und ich möchte gucken, was ist möglich. Dann hat das so irgendwie so begonnen. Ich war so ein bisschen in den Medien und es hat sich so ein ganz bisschen aufgeputscht und ich habe schon relativ schnell dann 100.000 Follower auf Instagram gehabt und das hat sich dann mit den Jahren einfach gesteigert.
Das heißt aber, bei diesem einen Turnier kamen da besonders viele dazu oder da?
Nicht durch das Turnier alleine, aber durch die Medien danach, auch durch die Artikel, die daraufhin gefolgt haben, kam dann einfach mit der Zeit, ich weiß nicht, vielleicht waren das so insgesamt 2 Monate später, dass ich dann 100.000 Follower hatte.
Okay, aber das heißt irgendwie, du hast nichts anderes gemacht als deine Kolleginnen auch? Also meine, oder ist,
Ich habe, da 2017, da war Instagram ja noch gar nicht so ein großes Thema, wie es jetzt heute ist, aber ich habe schon immer gern gepostet. Also ich habe die Leute schon immer gerne mitgenommen und gezeigt, was ich mache. Und von dem her auch einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Einblicke gegeben als meine Teamkameraden da. Und so hat sich das dann entwickelt.
Ich meine, ist das ja schon 100.000 auf jetzt irgendwie ein paar Millionen, ist ja schon nochmal eine Reise.
Aber es sind ja auch jetzt 6 Jahre gewesen, deswegen es ist auf jeden Fall ein Prozess.
Aber es gab also nicht so einen Urknall, sondern es ist irgendwie alles sehr, sehr linear gewachsen.
Genau, es ist alles. Es gibt natürlich so Sachen wie zum Beispiel Tokio 2021, die Olympischen Spiele. Das hat natürlich nochmal, ich glaube, ich habe da 1 Million Follower dazu bekommen. Oder ich hatte auch mal einen Dreh mit dem BVB damals. Das hat mir auch geholfen. Zum Beispiel auch das YouTube-Video mit Mats Hummels.
Wie kam das zustande?
1&1 ist damals auf mich zugekommen und wollte eben einen Dreh machen mit...
Also 1&1 ist ja der Sponsor von Borussia Dortmund, muss man sagen.
Genau. Und die haben so ein YouTube-Format gemacht, wo sie einfach, ich glaube, mit 4 Fitness-Coaches quasi Workouts erstellen wollten, zusammen mit den Fußballern, die für jedermann machbar sind. Und so kam dann der Kontakt zustande und dann habe ich gefragt, Mats, willst du nicht mal gegen mich 400 Meter rennen? Ich glaube, es wäre eigentlich ein cooles Duell, weil wir auch wirklich oft verglichen werden, wir Sprinter, ja, die Fußballer sind doch eh schneller.
Aha.
Und ich wollte mal gucken, ob das wirklich stimmt.
Aha.
Und klar, man muss natürlich sagen, 400 Meter ist eine Distanz, das trainieren die ja nicht. Die sind ja nicht dafür ausgebildet, 400 Meter schnell zu rennen.
Wer hat denn gewonnen am Ende?
Ich habe gewonnen, zum Glück auch.
Wirklich? Ein deutlicher Vorsprung?
Ja, schon, würde ich sagen. Es war schon ein deutlicher Vorsprung.
Okay.
Aber gut, das wäre natürlich auch noch, sieht vielleicht auf 100 Meter auch wieder ganz anders aus. Aber genau, das war auf jeden Fall eine coole Challenge, hat sehr viel Spaß gemacht, ich glaube.
Aber würdest du auch gegen die anderen, also bei Dortmund, da gibt es ja so ein paar, die, also Adeyemi oder so, die richtig schnell.
Sehr gerne, ja, würde mich super interessieren.
Aber würdest du die, also auch die richtig schnellen Fußballer, also nehmen wir jetzt so, weiß nicht, Mbappé oder so, die sind ja nochmal deutlich schneller als Mats Hummels. Würdest du die auch schlagen?
Das kann ich nicht wissen, also kann ich nicht sagen. Kommt natürlich wirklich auch auf die Distanz an. Also ich glaube, bei 100 Meter habe ich keine Chance. Ich bin jetzt auch nicht die Schnellste auf 100 Meter, sondern 400 Meter auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass ich eigentlich so gut wie jeden Fußballer schlagen würde, weil die einfach diese Trainingsintensität, das sind die ja nicht gewohnt. Die sind.
Was trainieren wir eigentlich? Trainieren wir dann irgendwie häufig 400 Meter oder trainierst du ganz oft?
Total, total abwechslungsreich. Also wir machen super viel Kraft. Momentan haben wir eigentlich 5 bis 6 Mal die Woche Krafttraining. Dann haben wir sehr viele Sprünge, sehr viel auch Ausdauer. Dann natürlich viel auch Sprinten natürlich. Sehr viel Laktattraining. Sagt dir Laktat was?
Nee. Also Laktat ist dieses, doch im Blut, dieser Bestandteil.
Genau, also die Muskeln machen einfach komplett zu. Und das ist genau das, was du für die 400 Meter brauchst. Und ich glaube nicht, dass ein Fußballer das unbedingt braucht. Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
Also machst du so intensiv, so High-Intensity-Training?
Genau, ja. Also zum Beispiel ein Trainingsprogramm wäre jetzt, 3x 300 Meter All-Out mit 15 Minuten Pause dazwischen. Kann jeder gerne mal ausprobieren und sagen, mir gerne auch schreiben, wie es ihm danach geht. Wie gesagt, also ich liege danach erstmal eine halbe Stunde am Boden und kann gar nichts mehr, weil ich einfach komplett Knockout bin.
Okay. Ist auch irgendwie das nicht generell krass, wenn man sozusagen Sport macht, wo am Ende der Wettbewerb irgendwie unter einer Minute lang ist. Ich meine, das habe ich mich schon bei 100 Meter immer gefragt. Bei 400 Meter ist es ein bisschen besser, aber eigentlich, man fährt zu Olympia und man trainiert sein ganzes Leben und dann ist alles in irgendwie 50 Sekunden vorbei.
Was ich auch immer krass finde, ist letztendlich, ich trainiere so viel und so hart, um mich am Ende, wenn es gut läuft, 3/10, 4/10 zu steigern, vielleicht mal 6/10, vielleicht auch mal eine Sekunde, aber das ist ja nichts. Und trotzdem steckt da einfach so viel Arbeit dahinter. Um diesen Fortschritt zu erreichen, muss man so viel machen. Es reicht auch nicht einfach nur hart zu trainieren, das macht jeder. Sondern es gehört einfach alles drumherum dazu. Wie gut ernähre ich mich, wie gut schlafe ich, wie gut regeneriere ich? Kann ich am nächsten Tag wieder 100% auf der Bahn geben?
Wo ist denn der Weltrekord bei 400 Meter?
Der ist bei den Frauen bei 47 irgendwas von... Damals sogar einer Deutschen aufgestellt.
Aha. Westdeutschen?
Okay. Genau. Das ist für mich utopisch.
Also heißt,
wirklich.
Dein bester Rekord ist
52,07 bin ich dieses Jahr gerannt. Das ist meine Bestleistung.
Also 5 Sekunden langsamer als der Weltrekord.
Unfassbar. Also das ist eine Zahl, wie gesagt, das rennen zum Teil die Männer in Deutschland. Das ist unvorstellbar, wie schnell das ist und ich kann es gar nicht im Kopf verarbeiten, wie man als Frau sowas schaffen kann. Man muss dazu sagen, es waren natürlich damals auch andere Zeiten, aber nichtsdestotrotz ist
also
auch jetzt
vom Doping
auch genau nicht. Das waren auch andere Trainingszeiten, andere. Man wurde anders gefördert, aber klar, es sind natürlich auch ganz viele Sachen aberkannt worden, weil Leute gedopt waren. Mittlerweile haben wir natürlich zum Glück auch sehr, sehr gute Kontrollen. Das heißt zum Beispiel, ich habe diesen Termin auch angegeben. Ich bin heute in Hamburg. Das heißt, wenn eine Dopingkontrolle kommt, die weiß, wo ich bin. Die weiß das ganze Jahr über, wo ich schlafe und wo ich unterwegs bin, damit ich jederzeit anzutreffen bin.
Okay. Die Beste der Welt gerade aktuell, wer ist das?
Sydney McLaughlin ist, glaube ich, die Jahresschnellste mit 48.
Amerikanerin,
ja.
48.
48 also, Sekunden, das ist auch utopisch. Also, wie gesagt, das ist unvorstellbar. Ich weiß noch, als ich sie in Tokio das erste Mal gesehen habe, sie ist ein ähnliches Alter wie ich, also auch noch relativ jung.
Wer bist du jetzt?
Ich bin jetzt 24, werde jetzt 25. Und für mich Wahnsinn, was diese junge Frau auf die Beine gestellt hat. Das sind aber auch Jahrhunderttalente. Also sowas...
Aber das heißt, wir reden ja gleich ein bisschen Olympia, wenn du das schaffst dahin, weißt du, gewinnen kannst du nicht.
Man will das eigentlich als Sportler immer nicht so sagen, ja, aber das ist, sind Welten, muss man dann natürlich auch irgendwo zugeben, ja. Also,
häufig hört man ja so jetzt auch irgendwie so in der deutschen Sportwelt, dass es irgendwie hier in Deutschland nicht mehr hart genug trainiert würde und dass es irgendwie in anderen Ländern, weiß ich nicht, eine andere Mentalität herrschen würde. Hat das damit was zu tun?
Gar nicht, nein. Zum Beispiel, ich war letztes Jahr übertrainiert. Also ich habe mich in den Keller trainiert, ich habe zu viel gemacht, ich wollte vielleicht auch zu viel und mein Körper kam nicht mehr klar. Ich habe mich jedes Training übergeben, weil ich einfach überreizt war. Und von dem her, wie gesagt, hart trainieren tut jeder. Man muss irgendwo diese Kunst finden, das perfekt zu timen. Und es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Dein Umfeld ist auch wahnsinnig wichtig. Es ist natürlich auch irgendwo dem Talent geschuldet. Und gerade im Sprintbereich gibt es Leute, die trainieren die Hälfte und werden trotzdem immer schneller sein, weil sie einfach schnell zuckende Muskelfasern haben. Deswegen da... dass wir in Deutschland nicht hart genug trainieren, das stimmt auf gar keinen Fall. Man muss, glaube ich, eher an anderen Baustellen arbeiten, sei es Förderung und Systeme, dass man die Leute zusammenbringt. Wir in Deutschland trainieren auch ganz viel unterschiedlich. Jeder trainiert anders, man tauscht sich vielleicht auch nicht genug aus. Man muss auch sagen, auch die Trainer. Ich glaube, letztendlich ist es egal, ob du jetzt einen Olympiasieger trainierst oder jemanden, der Kreismeister wird. Da ändert sich für die Trainer jetzt erstmal nicht mehr großartig viel finanziell.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Okay, okay. Aber sag mal, zu deinem Weg zurück, also du hast dann sozusagen sportlich diese Entwicklung gemacht, haben wir gerade beschrieben, dann internationale Ebene ist geschafft, aber in Deutschland bist du so eine der Top 2, Top 3 in Deutschland?
Genau, ja. Ich bin dieses Jahr auch mit der Mixstaffel im Finale gewesen bei der Weltmeisterschaft. Wir sind 7. geworden, was für uns auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr großer Schritt voran war. Wir haben die letzten Jahre viel gekämpft und oft sind wir eben auch schon am Vorlauf gescheitert. Und nächstes Jahr ist das große Ziel, dass wir auf jeden Fall ins Finale im...
Also Mixed läufst du Staffel? Okay,
dann genau, Mixed Staffel ist 2 Männer, 2 Frauen. Mhm. Das ist noch relativ neu, aber halt richtig cool, weil man auch zusammen einfach mit Männern läuft und es ein gemischter Wettbewerb ist, von dem her auch super spannend. Genau, und die 4x400 Meter Frauenstaffel bin ich gelaufen.
Aber wenn du oder 400 Meter als Einzel ohne Staffel, da bist du...
Habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. Letztes Jahr ist es mir gelungen, da habe ich es geschafft, bei der EM und bei der WM.
Also da gibt es in Deutschland ein, zwei... Damen sind schneller als du.
Keiner ist die Norm gelaufen, also keiner ist einzeln gerannt über 400 Meter. Wir sind alle nur über die Staffel an den Start gegangen. Für mich ist natürlich das große Ziel, nächstes Jahr auch bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen, über 400 Meter, also nicht nur mit der Staffel.
Und wie viel musst du dich danach verbessern von deiner aktuellen Zeit?
Die Norm liegt bei 50 Sekunden, 50, 80, also etwas über eine Sekunde, das ist schon viel.
Also du musst jetzt in den nächsten Monaten eine Sekunde schneller sein als deine Rekordzeit, um nach Paris zu dürfen?
Theoretisch ja, es gibt zum Glück noch die Variante, dass man Punkte sammelt über Wettkämpfe. Das heißt, wenn du, ich glaube, Top 36 der Welt bist, darfst du starten. Genau, und das ist das große Ziel, wofür ich jetzt quasi tagtäglich 4 Stunden trainiere und hoffentlich
jeden
dann
Tag
auch...
Jeden Tag 4 Stunden?
Ja, 5x die Woche 4 Stunden, ansonsten... 2 Stunden und einmal die Woche habe ich frei. Also montags ist mein freier Tag.
Okay, okay. Und diese 4 Stunden, dann bist, wie du gerade beschrieben hast, manchmal auch so Krafttraining.
Super, genau. Techniktraining, Krafttraining, Sprinttraining, Ausdauertraining und auch oft alles in einer Einheit kombiniert.
Aber du lebst jetzt als Profi, in dem Sinne, dass du nebenher Werbepartner noch hast und Sponsorenaufträge, seit sozusagen Social Media so gewachsen ist. Wann fing das an? Also mit wie vielen Tausenden von Followern kamen dann so die ersten größeren Partner, haben sich gemeldet?
Boah, ich glaube, dass, wie gesagt, 2017 fing das dann an, dass ich auch die ersten Sponsoren dann hatte. Und dann.
Wie war das so? Die ersten, die dich?
Die allerersten. Ich war bei Puma, habe ich, glaube ich, mit als erstes unterschrieben. Genau, das war dann aber auch so ein typischer Sportlervertrag, also ein Ausrüstervertrag. Und das war auch so das erste große. Die erste große Errungenschaft, da war ich auch super stolz drauf, dass ich jetzt Puma-Athletin gewesen bin. Und das war, glaube ich, mit, wie gesagt, der erste Vertrag. Und ich, ja, mittlerweile bin ich bei Boss.
Ja, unter Vertrag also Boss, seit. Haben wir auch schon eine enge Freundschaft, muss man sagen. Ja,
ja, habe ich in dem Podcast schon gehört mit Daniel, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ja. Ja, nee, Wahnsinn auch, was der Mann jetzt in den letzten 2 Jahren da auf die Beine gestellt hat, wie er das Unternehmen einfach vorangebracht hat, nochmal anders positioniert
wie,
hat.
Wie intensiv bist du mit Boss jetzt sozusagen? Wie viele Tage oder wie viel im Monat oder so investierst du da rein?
Schon viel. Also ich bin... ich kann das gar nicht an Tagen irgendwie abzählen, aber es gibt, genau, sage ich jetzt
mal. Aber in Mailand, auf der Boston Modenschau, bei der ich ja war in Mailand.
Wirklich?
Ich war tatsächlich in also auf netterweise eingeladen und dann wollte ich mir, war noch nie in meinem Leben von einem Bodenschau, dann war ich dort.
Ah, cool.
Da warst du nicht, oder? Warst
doch,
du da?
Doch, ich war da. Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen, genau.
Das ist ja Wahnsinn, wer da alles gelaufen. Ich habe den Skirennläufer, den Alex Kilde, den gesehen, der genau, Hahnkammrennen Kitzbühel gewonnen hat und also so ein super Skiläufer. Dann habe ich.
Es waren dieses Jahr super viele Sportler. Das finde ich gerade so cool. Boss sucht sich nicht irgendwie nur.
Wer war denn noch so da? Im Publikum war Boris Becker.
Ja, schon her. Es gab Jutta Leerdam zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Eine niederländische Eisschnellläuferin, auch zigfache Weltmeisterin. Anthony Joshua ist auch schon öfter, öfter gelaufen für Boss. Matteo ist auch schon in die Show gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr war er nur im Publikum.
Welcher Matteo?
Matteo Berrettini, der Tennisspieler.
Ah, stimmt.
Und es gab, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr alle Namen aufzählen, aber ich glaube, es waren mindestens 10 Sportler unter diesen, was sind 70 Models. Also eine sehr, sehr große Variation an verschiedensten Leuten aus verschiedenen...
Das macht Boss schon ganz geil. Also sie haben so einen Kader. Cool. Am Ende haben sie fast schon wie eine Sportmarke, so einen Athletenkader jetzt sich da gebaut.
Ja, dass sie auch einfach nicht nur genau dieses typische Model suchen, sondern einfach wirklich sich total breit aufstellen. Deswegen finde ich die Show auch super außergewöhnlich. Also dieses Jahr war es ja auch Wahnsinn, was sie auf die Bühne gestellt haben.
Ich habe irgendwie teilweise auch, insofern muss ich mich entschuldigen, ich habe dich dann nicht gecheckt, dass du da mit...
Ich sah auch sehr anders aus. Man verwandelt sich ja auch als Model extrem. Also man hat ja einen komplett anderen Look. Meine Mama hat mich fast nicht erkannt. Aber das ist auch irgendwie so cool, dass man wirklich gefühlt ein anderer Mensch werden kann.
Aber es war ein krasser Abend auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr cool. Aber freut mich, dass es dir gefallen hat, dass du da warst. Wusste ich nicht.
Ja, also für mich war es ziemlich bizarr. Ich kam vom Flughafen hin und dann zu dieser Messehalle, wo das da war. Und da war ein riesen Andrang davor. Und alle wollten da rein. Ich dachte, krass, ey, was ist denn hier los?
Ja.
Und dann erstmal durchzukommen. Dann da ist ja mit 2 Stunden Verspätung. Und ich kannte dann einfach auch niemanden. Ja, ja. Außer Boris Becker. Das war so für mich in meinem Leben... Kommst du zu einem Event in Mailand und den einzigen, den ich kenne, ist Boris Becker. Dann wurde es nachher besser und ich traf dann so aus der Branche ein paar irgendwie Medien-Marketing-Leute dort, also aus Deutschland, aber es war schon,
Es ist eine ganz andere Bubble, ne? Also es ist für mich auch immer total spannend zu sehen, weil die Sportwelt ist halt eine ganz andere als diese Fashion- und Modeindustrie und deswegen ist es für mich einfach cool, einfach mal eintauchen zu können und ganz, ganz neue Erfahrungen zu machen, aber ich bin dann schon froh, dass ich auch wieder zurück in meine Sportwelt kam.
Aber du hast jetzt Puma und Boss?
Oder? Nee, ich bin nicht mehr bei Puma. Ich bin nur noch bei Boss unter Vertrag.
Sonst aber andere Partnerschaften gar nicht mehr?
Ich habe zum Beispiel mit Eucerin jetzt auch dieses Jahr viel gemacht oder mit Lancôme und selektiere da aber schon gut aus. Also ich sag mal von 100 E-Mails oder 100 Angeboten, die reinkommen, nehme ich dann 1 oder 2, vielleicht 3 an und guck dann, was passt zu mir, was passt zu meiner eigenen Marke.
Warum selektierst du so stark? Du hast jetzt ein paar Jahre mehr Geld zu verdienen vielleicht und dann möchtest du noch am besten...
Letztendlich schade ich mir ja nur selber, wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite, hinter der ich nicht 100%ig stehe. Und im besten Fall ist es so, dass ich das Produkt sowieso schon einfach selber nutze, schon jahrelang. Und dann ist es natürlich umso cooler, wenn daraus eine Partnerschaft entsteht. Plus natürlich auch muss es auch zeitlich auch sich ausgehen. Ich habe einfach nicht super viel Zeit. Ich bin nicht hauptberuflich auf den sozialen Medien unterwegs, sondern mein Job ist es, auf der Bahn gut zu performen. Und von dem her muss ich da einfach auch gucken, was passt zu mir.
Aber bist du nicht in Wahrheit jetzt heutzutage eher Influencerin als Sportlerin?
Gar nicht. Also so funktioniert es auch nicht. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt hier den Sport nebenbei und fahre dann aber nächstes Jahr zu Olympischen Spielen. Schön wär's, aber da steckt so viel mehr dahinter. Wie gesagt, mein Alltag ist 4 bis 5 Stunden am Tag Training, dann am besten noch Physiotherapie. Dann muss ich gucken, dass ich mich gesund ernähre, genug schlafe, also Minimum 9 Stunden, wenn ich einen intensiven Trainingstag habe. Ansonsten kann ich am nächsten Tag nicht wieder 100% geben. Das heißt, es ist einfach voll getaktet. Du kannst nicht irgendwie...
Aber Sport ist ja am Ende auch für so ein Insta-Leben geiler Content.
Genau, das ist halt das, was sich gut vereinbaren lässt. Ich liebe es, die Leute mitzunehmen und zu zeigen, hey, wie lebt man eigentlich so als Leistungssportlerin? Und was ist so mein täglich Brot? Was mache ich den ganzen Tag? Und die Leute so ein bisschen zu zeigen, was ich da eben mache. Aber das hat mir auch damals so ein bisschen gefehlt. Damals gab es das noch nicht, als ich jung war, dass ich irgendjemanden verfolgen konnte und da genau sehen konnte und Einblicke bekommen habe. Und von dem her freut es mich, dass man jetzt einfach da so eine Möglichkeit hat, auch die Sportart voranzubringen. Gerade Leichtathletik, glaube ich, bekommt schon immer mehr Aufmerksamkeit. Aber zum Beispiel an TV-Zeiten, gerade mal die deutschen Meisterschaften werden zum Teil übertragen und ansonsten eben die WM.
Aber man muss ja auch sagen, ich finde, Leichtathletik ist auch eine Sportart, die teilweise... nach wie vor so ein bisschen in der medialen Inszenierung nicht optimal manchmal wirkt. Also ich habe das immer, das Extrembeispiel ist bei mir so Stabhochsprung. Das ist eigentlich schon eine krasse Sache.
Ja.
Aber wenn man dann in so einem Stadion ist, dann ist da irgendwie so eine Laufbahn dann irgendwo im Innenkreis.
Aber das ist doch, ich finde das gerade so cool, weil es passiert so viel gleichzeitig. Also du hast nicht nur einen Wettkampf, den du beobachten kannst, du hast den 100-Meter-Sprint, du hast den Hochsprung, du hast den Stabhochsprung, dann ist vielleicht noch Kugel. Aber und natürlich, je nachdem, wo du platziert bist, da musst du natürlich vorher gucken, okay, wo will ich sitzen, welche Disziplin interessiert mich am stärksten. Da will ich natürlich in der
Aber
Nähe
eigentlich
wäre es
doch besser, ich habe das mal irgendwo vor kurzem gesehen, da gab es so Stabhochsprung in der Innenstadt hier irgendwie. Mhm,
das machen die jetzt öfter, das stimmt, das ist auch eine coole Sache.
Da bist du dann nah dran, es geht nur darum, das macht für mich eigentlich mehr Sinn, so eine Sportart zu inszenieren, als wenn man jetzt da im Stadion, irgendwer springt dann auch so ein bisschen hoch, dann denkt man sich, okay, ja, crazy, aber man kann das gar nicht so richtig wertschätzen und ist auch zu weit weg, um das zu checken, was da passiert. Als Beispiel.
Interessant zu hören, ja, da habe ich, also für mich ist das gerade das, was den Reiz ausmacht, weil wir einfach so viele verschiedene Sachen haben, die passieren und es ist nicht irgendwie nur nach 100 Metern ist vorbei, du kannst wieder nach Hause gehen, sondern als nächstes passiert noch ein Highlight. Also wenn ich bei einer Weltmeisterschaft bin, ich genieße das durch und durch, wenn ich mal die Chance habe, ins Stadion zu gehen und mal so einen Wettkampftag zu verfolgen, weil einfach so viel passiert und ich so sehr mitfieber. Und letztendlich wird ja auch alles auf großen Leinwänden im Stadion selber noch übertragen. Das heißt, du kannst, auch wenn du am anderen Ende sitzt, den Hochsprung trotzdem noch
also
mitverfolgen.
Also der Portfolio-Ansatz ist gut, weil ganz viele verschiedene Sachen zur Auswahl stehen und man hat immer irgendwas. Wobei für die einzelnen Sportler hat man das Gefühl, die gehen dann so ein bisschen unter. Ich meine, bei Olympia, dann wie viele Rennen, wenn du dich qualifizieren solltest mit der Staffel zum Beispiel, wie viele Rennen würdet ihr haben?
Wenn es gut läuft, dann jeweils Vorlauf und Endlauf, also insgesamt 4. Aber klar, das geht so schnell vorbei. Und das
warum 4? Also
Vorlauf und dann direkt Finale bei der Staffel.
Also dann, das sind dann
Mixed-Staffel und 4x4 Frauenstaffel.
Okay,
es gibt
okay.
Zwei Staffeln.
Okay,
genau.
Also 4, das heißt, in Summe bist du dann so ungefähr 4 Minuten.
Ja, kann man so sagen. Also deswegen auch, es ist schon Wahnsinn und man saugt natürlich alles so auf, wie es nur irgendwie machbar ist, aber es ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Klar, Hochspringer sind natürlich viel länger drin, da dauert ein Wettkampf eine Stunde, vielleicht auch mal 2 Stunden. Aber es ist, diese Atmosphäre ist trotzdem einmalig. Das ist unfassbar. Ich war dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest und das Stadion war eigentlich jeden Abend ausverkauft. Und ich hatte Gänsehaut, wenn ich da reingelaufen bin. Das ist so ein Gefühl, haben wir Athleten einfach nicht oft, weil es ist nicht oft der Fall, dass ein Stadion ausverkauft ist. Das heißt, es ist für mich auch so ein kleines Ziel. Vielleicht, keine Ahnung, in 4 Jahren ist auch mal bei einer deutschen Meisterschaft komplett ausverkauft.
Aber das müsstest du doch eigentlich, wenn es jemand schaffen kann, dann jetzt jemand, der Millionen von...
Ja, das
versuche ich. Machst du nicht so Aufrufe, kommt ins Stadion?
Doch, genau, wenn deutsche Meisterschaften sind, dass man da die Leute auch animiert und zeigt, okay Leute, das ist ein cooles Event, kommt vorbei.
Und wie viele Leute kommen dann? Also was glaubst du, wie viel kannst du da ziehen?
Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung, aber das sind schon einige, also ich werde danach...
Ist denn der deutsche Verband, der dahinter steht oder so, sind die dann auch, dass die erkennen, dass sie jetzt da jemanden haben, der so einen, sagen wir mal, Reichweitenhebel besitzt?
Ich glaube schon, also sie kommen schon auch auf mich zu und fragen dann, ob ich vielleicht irgendwas nochmal promoten kann an Wettkämpfen, gerade eben die deutschen Meisterschaften. Und wie gesagt, das ist super schön auch zu sehen, weil nach dem Wettkampf ist es dann wirklich so, dass dann da Menschenmassen da auf einen warten, wenn man da rauskommt aus dem Stadion und ein Foto oder ein Autogramm wollen. Und
aber ist denn die Siegerin auch dann von den Reichweiten ja nicht so logischerweise groß wie du, oder?
Nee, nicht ganz so groß, nee.
Aber ist das nicht so ein bisschen, dass sie dann denken, was soll der Scheiß?
Aber die Siegerin, die wird natürlich trotzdem nach Autogrammen gefragt. Also das ist ja trotzdem, die Leute interessieren sich ja nicht für mich jetzt dort, weil ich jetzt Influencerin bin, sondern weil sie mich als Sportlerin gerne sehen. Und das heißt, die werden genauso auch nach Autogrammen gefragt.
Aber ist denn trotzdem ein bisschen so auch intern, naja, ich meine, das wirst du ja mitbekommen, so ein Neid oder Missgunst da, dass sozusagen jetzt eine Person wie du jetzt herausragt, sagen wir die nächststärkste oder die nächstgrößte ist im Sinne von Reichweiten Sportlerin bei dir. Wie groß ist der Account von der Dame?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Margina Lückenkämper ist auch recht groß. Ein paar hunderttausend Follower, ich kann's
jetzt nicht
sagen.
Aber gut, also reden wir schon über Millionen Unterschiede.
Ja. Ja, natürlich. Also es gibt mit Sicherheit da auch irgendwo Missgunst und Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, was ich da mache. Ich persönlich muss sagen, in meinem Umfeld kriege ich da zum Glück nichts mit. Also ich habe da ein sehr...
Aber der Verband ist auch alles happy, dass du da sozusagen pusht und die Leute...
Klar, das ist ja von Vorteil. Also man will ja die Sportart populärer machen und das ist ja gerade über Social Media mittlerweile so...
Wie groß ist denn eigentlich die sag mal, von der du gerade sprachst, die Amerikanerin, die Weltbeste?
Eine Million Follower.
Ist ja auch massiv kleiner als bei dir.
Massiv, also 1 Million Follower, das ist schon super als Leichtathlet.
Stimmt.
Das ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, das ist halt auch sehr viel Arbeit und man darf das nicht unterschätzen. Man macht das nicht irgendwie mal hier Larifari, ich puste mal, wenn ich irgendwie Lust habe, sondern es ist natürlich schon was, wo du auch Arbeit reinstecken musst. Das macht die Amerikanerin zum Teil deutlich weniger, wie zum Beispiel ich, weil sie sich halt dann...
Wie viel Aufwand ist das so für dich jetzt? Du postest jeden Tag mehrfach.
Ich muss sagen, ich habe jetzt keine spezielle Strategie, die ich jetzt irgendwie verfolge oder dass ich mich da unter Druck setze. Aber ich versuche schon regelmäßig zu posten, weil das natürlich für den Algorithmus einfach auch wichtig ist. Aber wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, heute fühle ich mich gar nicht danach. Ich will mich heute einfach nur aufs Training konzentrieren. Ich will auch irgendwie nicht, dass irgendwie vom Training was online stellen, dann mache ich es auch nicht. Also ich mache es ein bisschen nach Gefühl.
Aber Plattformen sind für dich Instagram, TikTok?
Instagram, TikTok und YouTube.
Ah, okay.
Genau. Also YouTube ist eigentlich schon fast so ein bisschen für mich selber, weil ich es einfach super cool finde, wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine Videos aus Tokio anschaue und die Revue passieren lasse und die ganzen Emotionen nochmal erlebe. Das ist das Coolste, was geht. Und wenn ich das irgendwann mit meinen Kindern zeigen kann, das wäre...
Hast du einen Videographer dabei oder Leute bei solchen großen Events, die dich dann auch filmen?
Meistens filme ich selber. Zum Teil habe ich jemanden dabei, aber zum Beispiel bei jetzt den Olympischen Spielen ist keiner erlaubt gewesen. Das war auch in der Corona-Zeit, da durfte eh keiner ins Olympische Dorf. Das heißt, ich habe dann selber gevloggt. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil man konzentriert sich ja auch auf den Wettkampf und du hast dann auch irgendwie nicht den Kopf dafür, die ganze Zeit noch in die Kamera zu sprechen. Und von dem her, manchmal lasse ich es auch. Dieses Jahr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft habe ich nicht gefilmt, weil ich gesagt habe, hey, ich will mich wirklich komplett darauf konzentrieren. Ich habe dafür gerade keinen Kopf. Deswegen mache ich immer so ein bisschen, wie ich mich fühle.
Am Ende gibt es nur drei große Partner. Es ist gerade irgendwie Eucerin genannt, Boss genannt, Lancôme noch genannt.
Also Boss ist quasi mein größter langfristiger Partner. Und letztendlich gucke ich dann, was eben passt.
Aber es gäbe die Möglichkeit auf
es gäbe die Möglichkeit, ja natürlich, ich könnte jeden Tag wahrscheinlich irgendwie Werbung machen, aber wer will das denn sehen? Also das ist ja das Letzte, was man irgendwie machen will und ich würde mir selber so ins Bein damit schießen und es passt ja auch nicht zu mir, meiner Marke. Wenn ich irgendwas bewerbe, was nicht zu mir passt, das merkt man ja.
Aber sagen wir mal, da kommt jetzt ein Joghurt oder irgendein was gibt's denn noch? Also eine Automarke oder sowas oder ein Telefontarif, das kann man doch machen.
Ja, eine Automarke, wenn es auf jeden Fall, natürlich, wenn es ein Auto ist, das mir gefällt und wo ich sage, hey, cool, okay. Klar.
Jetzt Audi wäre.
Zum Beispiel, aber es gibt so viele Sachen, wo ich persönlich einfach nicht 100% dahinter stehe. Und dann sehe ich nicht den Sinn dahinter.
Aber das heißt, du verzichtest dann schon auf, am Ende, wir reden von, also Geld, das du verzichtest, was man so vielleicht irgendwie nehmen könnte, Hunderttausende oder Millionen?
Ja. Also, wie soll ich sagen, ich kann es als Beispiel sagen, ich habe vor zwei Monaten ein Angebot bekommen von auch einer renommierten Marke, wo ich aber einfach sage, hey, ich stehe da nicht 100% dahinter, ich fühle mich damit nicht wohl, ich möchte es nicht machen und das wäre im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich gewesen.
Wow, für dann einen Flight oder also für ein paar Posts oder für eine längere Partnerschaft?
Das wäre tatsächlich nur eine Kampagne, also für eine kürzere Sache eigentlich nur. Aber da muss man wirklich auch wieder komplett unterscheiden. Es ist jetzt nicht so, dass ich für einen Post irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Hunderttausende bekomme. Also ich will jetzt gar kein falsches Bild vermitteln. Das kommt voll drauf an. Wo wird geworben? Ist es nur ein Posting auf meinem Account? Bin ich irgendwie ganz groß am Hamburger Flughafen zu sehen?
Am Hamburger Flughafen ganz groß zu sehen warst?
Am Hamburger weiß ich nicht. In Stuttgart auf jeden Fall und in München glaube ich auch.
Mit was?
Zum Beispiel mit Boss.
Ah, okay.
Genau. Also das hat so viele Faktoren, deswegen du kannst jetzt gar nicht irgendwie sagen, das ist so das, was immer auf dem Tisch liegt, das ist komplett unterschiedlich. Aber ja, also klar, ich verzichte auch oft oder sage oft Nein zu Sachen, wo ich einfach nicht dahinter stehe. Das bringt mir langfristig nichts.
Und gibt's denn was, ich frage es mittlerweile häufiger, weil ich es interessant finde und dann mich auch mal freue, wenn hinterher irgendwas dann gelingt bei den Gästinnen und Gästen, aber auch vor allem bei den Leuten, die zuhören. Gibt es irgendwas, was du dir noch wünschst? Also wo du sagst, Mensch, ich habe das Shirin David auch gefragt, die hat, glaube ich, gesagt, irgendwie Rolex wäre nicht schlecht. Wobei, vollkommen falsch, es müsste eigentlich IWC sein. Aber oder ich glaube, Pamela Reif, wie eine Lieblingsgeschichte, hat mal, glaube ich, von irgendwelchen Häusern erzählt. Dann wurde nachher dann Fertighauspartnerschaft draus. Was ist es bei dir?
Ja, es gäbe so zwei Dinge, die ich cool fände. Zum einen, wie gesagt, mein Ziel ist es, die Leichtathletik populärer zu machen. Das heißt, wenn man da irgendwie mit Netflix mal irgendwie eine Doku macht über die Leichtathletik in Deutschland,
okay,
fände ich absolut Hammer und glaube ich würde...
Aber ist nur Netflix wäre okay, oder?
Ach, nee, natürlich nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt einfach Netflix genannt, da gibt es natürlich viele Plattformen, aber...
Und da gibt es keine Anfragen?
Nee, für Deutschland momentan nicht. Ich glaube, Netflix plant nächstes Jahr über die besten Sprinter weltweit was rauszubringen. Ich glaube, die haben jetzt dieses Jahr schon angefangen zu drehen. Das ist natürlich, also ich bin gespannt, was das für die Sportart macht. Das ist, ich glaube, das wird schon enorm Potenzial haben. Man hat es ja auch gesehen bei der Tour de France, Drive to Survive. Also das sind so Sachen, du begeisterst die Leute einfach für den Sport.
Okay, das verstehe ich total. Das macht total
genau,
Sinn.
Genau, das fände ich sehr, sehr cool. Und ansonsten, wir reisen auch super oft. Das heißt, mit einer Fluggesellschaft ist natürlich auch nicht schlecht. Du musst dir zum Beispiel mal vorstellen, das fand ich unfassbar. Wir sind nach Tokio gereist. Was glaubst du, wie lange die Reise gedauert hat zu den Olympischen Spielen als Sportler? Wir müssen dort performen. Wir müssen körperlich fit sein. Was glaubst du, wie lange hat die Reise gedauert?
Ihr seid wahrscheinlich umgestiegen irgendwo in Dubai oder sowas, ne? Und dann ist man da unterwegs 20 Stunden oder so?
Ja, es waren deutlich über 30 Stunden. Wir hatten, glaube ich, Aufenthalt 12 Stunden in Tokio selber noch. Wir sind dann nochmal Flughafen gewechselt, mussten auf eine kleine Insel, wo wir unser Vorbereitungstrainingslager hatten.
Fliegst du Economy Class?
Natürlich. Also
immer.
Ich glaube, damals war es, glaube ich, so, dass zum Teil, weil die Economy war ausgebucht, zum Teil durften, sag ich mal, 40% der Athleten durften Business fliegen, das war random. Das heißt, ein paar hatten das Glück und durften dann wirklich Business fliegen, das war ein Traum. Der Rest durfte in die Economy.
Aber andererseits in den, weiß ich nicht, 20er Jahren sind die Athleten mit dem Schiff dahin gefahren.
Ja, natürlich, aber du musst ja überlegen, das ist
so alter Vater
unser Körper ist unser Kapital. Wenn ich da irgendwie 30, 40 Stunden irgendwo ganz klein eingefecht bin, klar, und dann bin ich bei Olympischen Spielen, das ist unfassbar. Ja, also das ist einfach so eine Sache, da... Ja, die könnte auf jeden Fall besser laufen, aber...
Wie viele Olympische Spiele hast du noch in dir? Also jetzt Paris im nächsten Jahr.
Und L.A. kommt 2028.
Ist das noch völlig realistisch?
Das ist auf jeden Fall noch das große Ziel auch, ja.
Aber für dich ist dann immer das Ding Staffel? Also ist da
nee, gar nicht. Also ich guck mal. Also nach Paris könnte es bei mir vielleicht auch einen kleinen Umschwung geben. Da bin ich gerade noch so ein bisschen in Planung, in den Gucken. Ich will noch nicht zu viel sagen. Aber
also Umschwung könnte heißen,
ich bleibe der Leichtathletik treu, auf jeden Fall. Aber vielleicht will ich mal was Neues ausprobieren, mal gucken.
Aber was könnte das realistisch sein? Also 800 Meter laufen?
Zum Beispiel, ja.
Oder Hochsprung oder sowas?
Springen könnte ich mir auch cool vorstellen, aber das ist...
Aber kann man das noch schaffen? Also könntest du jetzt, wenn du jetzt auf sagen wir, du sagst, ich gehe jetzt auf Hoch- oder Weitsprung? Ich meine, es gibt ja die Karrieren früher, da gab es noch Heike Drechsler,
ja.
Die war da auch irgendwie 100 Meter und Weitsprung.
Also, genau, 100 und Weitsprung lassen sich sehr, sehr gut kombinieren. Wie gesagt, ich glaube, ich habe auch Bock, mal eine neue Herausforderung nochmal zu haben und nochmal zu gucken, hey, wie kann ich mich vielleicht in einem anderen Feld nochmal weiterentwickeln? Wie viel kann ich noch rausholen?
Also wir reden auch wirklich schon von Springen und dann nicht mehr von Laufen.
Nee, ich habe schon Bock eigentlich auf eine andere Laufdistanz.
Was ist denn ein Hindernis eigentlich?
Auch cool. Ich glaube, man sagt so ein bisschen, je älter du wirst, desto länger wird auch die Strecke, kann man so sagen. Vielleicht sieht man mich irgendwann beim Marathon. Ich glaub's nicht, nein, aber you never know und deswegen...
Aber ist das wirklich realistisch? Also ich meine jetzt, sagen wir mal, dass du jetzt auf eine Ausdauerdistanz gehst, nein.
Das ist schon realistisch. Ich glaube, ich könnte ich auch sehr gut.
Auch von der, wirklich? Also auch
man
von
müsste,
der,
es wäre natürlich ein trotzdem jahrelanger Prozess, ne? Also ich kann nicht sagen, ich trainiere jetzt hier Ausdauer und ich bin im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen dabei. Über 10.000 oder keine Ahnung, über einen Halbmarathon, das ist um Gottes Willen gar kein Fall. Das ist ein jahrelanger Prozess. Aber wie gesagt, ich hab auf jeden Fall Bock, nochmal was anderes auszuprobieren und mal schauen, was das wird oder ob es das überhaupt wird. Aber genau, das Ziel ist bis 2028 auf jeden Fall Leichtathletik zu machen, gesund zu bleiben.
Und machst du nebenher irgendwas studiummäßiges?
Genau, ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement als Fernstudium und mache das aber gestreckt. Also ich studiere nicht in Regelstudienzeit, das würde ich sonst einfach nicht alles unter einen Hut bekommen. Und klar, aber der Fokus ist...
Als Fernstudium, das heißt, du warst wirklich so in deiner Online-Universität?
Online alles, genau. Und dann, ich bin ja zum Beispiel jetzt gefahren bis zu den Olympischen Spielen noch 4-mal ins Trainingslager, 3-mal davon einfach für mehrere Wochen auch nach Südafrika. Das heißt, du musst einfach auch flexibel sein und von vielen Orten einfach arbeiten können, studieren können und deswegen hat sich das für mich perfekt
und
angeboten.
Und wie heißt dann die 400-Meter-Läuferin oder alle Leichtathletinnen aus Deutschland oder wer ist dann so dabei?
In den Trainingslagern?
Ja, ja.
Die Nationalmannschaft. Also die
auch dann Werfer und Springer und so.
Genau, jetzt normalerweise sind wir fast immer nur mit der gleichen Disziplin unterwegs. Jetzt am Anfang haben wir so ein Kick-Off-Trainingslager, das in 2-3 Wochen losgeht. Und da ist die ganze Nationalmannschaft da. Was natürlich mega ist, weil du dich einfach nochmal besser austauschen kannst und sonst bist du halt einfach immer in deiner kleinen Bubble mit den gleichen Leuten und es ist schon cool, einfach mal alle andere Disziplinengruppen nochmal besser kennenzulernen und sich da einfach zu connecten.
Wer ist eigentlich schneller gewesen bei 400 Meter? Mats Hummels oder Kai Pflaume?
Mats Hummels war schneller.
Aber Kai ist auch krass, ne?
Kai ist geisteskrank, finde ich den.
Also
wir
sprechen jetzt am 2. November, glaube ich, heute, ja, ne? Und ich hatte mit ihm vor ein paar Tagen telefoniert und da erzählte er mir, dass er den New York Marathon läuft. Ja? So,
in 3 Tagen.
Und hat sich für ein halbes Jahr vorbereitet und Wahnsinn.
Ich bin super gespannt, wie er abschneiden wird, weil er hat wirklich sich eigentlich wie so ein Vollprofi drauf vorbereitet.
Ja, genau.
Deswegen ist es unfassbar, was der schafft, ja. Aber klar, das ist natürlich auch wieder, musst du sagen, 400 Meter ist ja eine Sprintdistanz. Ein Marathon ist ja was ganz anderes, deswegen.
Aber haben dir all diese Events so auch jedes Mal einen Push gegeben? Ich meine, ich versuche immer noch zu verstehen, wie man so von den ersten 100.000 auf dann Millionen reich werden kommt. Ich verstehe schon auch, wichtig ist, man war früh da. Also du hast das zu einer Zeit gemacht, da war Instagram noch ein bisschen kleiner zumindest.
Ja,
aber
aber
gab es nicht irgendwelche Begleitumstände, okay, Partnerschaften oder vielleicht auch, die dir geholfen haben, aber irgendwas muss doch noch da gegeben haben.
Wie gesagt, genau, die Olympischen Spiele, die haben mir damals schon ungefähr 1 Million Follower gebracht. Und dann sind es zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel Reels. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Reel viral geht, ich habe jetzt einen Reel gepostet, das hat, glaube ich, so ungefähr 80 Millionen Aufrufe. Da habe ich natürlich dann auch enorm von profitiert und auch profitiere immer noch davon. Also das geht immer noch so rum.
Was
so
ist da
rum
zu sehen in dem Reel?
Das bin einfach nur ich, wie ich in die Kamera, also quasi bei einem Wettkampf, kommt am Anfang immer die Kamera und stellt uns Athleten vor. Und dann lachst du natürlich im besten Fall, auch wenn es, muss ich sagen, schon echt schwer fällt, keine Ahnung, eine Minute vorm Wettkampf nochmal so nett in die Kamera zu lachen, weil du einfach, ich bin in so einem, Beast-Mode, kann man schon sagen. Ich bin ja so im Fokus. Das heißt, ich lache da kurz in die Kamera und bin danach aber direkt wieder bei mir und lasse dieses Lachen, es verschwindet. Und das habe ich dann, da kam mir die Idee, habe ich einfach mit so einem Sound, ich kann den Sound jetzt gar nicht beschreiben. Wo es halt dann so von happy zu böse kommt. Und das war, keine Ahnung, es ist ein 6-Sekunden-Video und es ging halt viral. Dann das kann man vorher aber schon auch so ein bisschen vorhersehen. Also ich kann dir eigentlich bei meinen Content sagen, das wird gut ankommen, das wird sehr gut ankommen, das wird mittelmäßig ankommen.
Wie weit bist denn du, sagen wir mal, auch Model in der Situation? Also ich meine, du bist eine Athletin, aber ich meine, es ist dir ja nicht verborgen geblieben, dass auch die Partnerschaften deswegen gut funktionieren, weil du eine besonders attraktiv aussehende Person bist. Also wie weit ist das für dich ein Thema in der Situation?
Also ich glaube, das hat so ein bisschen durch Boss nochmal sich verstärkt, weil ich da einfach super viel eingebunden war in deren Kampagnen und deren in deren Produktionen auch. Und das war für mich dann auch komplett Neuland, weil du bist dann an Set gekommen, da sind 100 Leute, die für ein Shooting arbeiten, damit da das perfekte Bild rauskommt. Das ist, sowas kannte ich vorher auch nicht.
Aber muss man sich dann immer, also schminkt man sich anders zum Beispiel? Oder
du wirst natürlich dort geschminkt, genau. Also du wirst da erstmal 2 Stunden fertig gemacht. Dann, es gibt eine Person für alles. Ich werde da angezogen, ich muss mir nicht mal die Schnürsenkel irgendwie selber zubinden. Es gibt ein Model vor mir, dass das alles komplett durchspielt. Das heißt, das wird genau geguckt, wo ist das Licht perfekt, wie muss sie sitzen. Das heißt, das mache nicht ich, sondern das macht ein externes Model vor mir. Dass ich nur noch ans Set komme, dass das einfach nur zeitlich gesehen noch mal besser funktioniert.
Hast denn du auch so richtige Model-Aufträge, also jetzt abseits von Boss, wo du irgendwie
dafür ist keine Zeit. Das funktioniert
also
nicht.
Also Laufsteg oder sowas, so klassisch, wie man es jetzt kennt von Tony Garn oder so.
Nee, das ist auch ein Model-Dasein, ist ein unfassbar harter Job. Unfassbar. Also jetzt, wo ich das auch mal ein bisschen mitbekommen habe, ich bin schon froh, wenn ich wieder, wie gesagt, in meine Sportwelt zurückkomme. Natürlich, das ist auch hartes Training. Aber dieser Model-Job ist auf eine andere Weise hart. Also das ist ein Business, glaube ich, das ist schon tough. Da musst du schon auch für gemacht sein und das tagtäglich zu machen, das wäre nicht meins.
Aber was heißt das, also Modeling in dem Sinne machst du eigentlich gar nicht?
Nee,
also
so Shootings oder sowas? Ich würde mich niemals selber als Model bezeichnen.
Nee, aber dass irgendwer dich bucht für Shootings einfach.
Nein,
nur
das
so
funktioniert nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Ich kann nicht einfach sagen, hey, also, okay, heute fahre ich mal nach Hamburg und bin den ganzen Tag auf dem Shooting-Job. Sowas wie heute zum Beispiel passt gut, weil ich habe heute Morgen schon, ich habe mein Eisbad gemacht, ich habe trainiert.
Heute Morgen Eisbad?
Ja. Heute ist mein Regenerationstag, deswegen passt es gut rein. Aber so ein Shooting-Tag ist ja unfassbar anstrengend. Ich kann da nicht am nächsten Tag sagen, ich habe gestern 10 Stunden am Set gestanden und heute trainiere ich wieder super hart. Das funktioniert nicht.
Trainierst du dann eigentlich immer alleine? Oder,
In der Gruppe.
Immer in der Gruppe,
ja,
okay. Und wo trainierst du gerade?
In Berlin.
Ah, okay, du lebst jetzt aktuell in Berlin?
Ja, genau. Ich lebe in der Nähe von Berlin und fahre aber, sag ich mal, immer eigentlich so 20, 30 Minuten Also ja, super entspannt, lässt sich gut vereinbaren und dann sind wir eine Gruppe, wir sind eine relativ große und auch eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe. Ich würde sogar sagen, fast die stärkste Trainingsgruppe in Deutschland mittlerweile.
Bei einem Verein dann?
Bei meinem Verein, genau.
Wie heißt er?
SCC Berlin.
Okay, okay.
Genau.
Und die haben sich da sozusagen auch geworben, also als du da in Ingolstadt warst, dann haben die gesagt, Mensch, komm doch zu uns?
Das läuft leider gar nicht so, nein. Sondern du sagst, du suchst dir selber so ein bisschen aus, wo will ich leben, wo habe ich eine gute Gruppe, wo ist ein guter Trainer? Und für mich war die Option eigentlich nur Berlin, weil da einfach ein sehr guter Trainer ist, bei dem ich jetzt trainiere, der eben auch sehr viele, sehr gute 400-Meter-Läufer hat. Und genau, es ist nicht so, dass ich jetzt wie beim Fußball, dass mein Verein mich jetzt monatlich bezahlt dafür, dass ich in dem Verein bin. Ich kriege eine kleine Summe. Auch da wieder, das ist, davon könnte ich wahrscheinlich nicht mal mein Essen im Monat irgendwie decken, aber es ist trotzdem natürlich nett, dass sie mich da unterstützen. Aber wie gesagt, das ist in Deutschland wir sind nicht angestellt vom Verein, sondern wir sind alle selbstständige Sportler und für uns selber zuständig.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Ist es eigentlich für dich mittlerweile so, wenn du hier in Hamburg oder jetzt in Berlin durch die S-Bahn gehst oder sowas oder in die Innenstadt, dass schon auch da, also geht das überhaupt oder bist du dann mittlerweile sofort swarmed bei ganz vielen Leuten?
Nee, gar nicht gehen. Also ich werde auf jeden Fall erkannt und man merkt das auch, wenn man irgendwie vielleicht mal heimlich gefilmt wird oder getuschelt wird oder halt, wie gesagt, jemand auf mich zukommt, aber das ist nicht so, dass ich jetzt gar nicht...
Wenn man mal heimlich gefilmt wird, das klingt ja schon so ein bisschen so, als wenn es normal sei.
Ja, es passiert auf jeden Fall schon. Also ich finde es immer schöner, wenn die Leute einfach auf einen zukommen, weil ich freue mich auch riesig, wenn man irgendwie jemanden aus der Community trifft und mal sieht, wer steckt eigentlich dahinter. Zum Teil, zum Beispiel jetzt auch bei der Weltmeisterschaft, habe ich eine Followerin getroffen, mit der habe ich schon jahrelang Kontakt. Also sie schreibt mir regelmäßig und von dem her war es richtig cool, dann einfach mal die Person dahinter zu sehen.
Und meinst du, wenn du dann 28 Olympia vorbei hast und dann Sport ausklingen lässt, dann ist auch deine Social-Media-Welt für dich erstmal vorbei oder machst du was anderes?
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Also mal gucken, was dann kommt. Ich werde auf jeden Fall immer dem Sport treu bleiben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie gar nichts mehr mache. Und das geht auch nicht. Du musst natürlich sowieso abtrainieren, nachdem du Leistungssport gemacht hast. Aber da ich habe auch super viele andere Interessensfelder und zum Beispiel Thema Beauty, Mode, gesunde Ernährung finde ich auch sehr, sehr cool. Also ich glaube, solange es mir Spaß macht und solange die Leute das auch gerne sehen.
Also das Influencer-Leben wird schon irgendwie weitergehen.
Das wird man sehen. Wie gesagt, das ist so, ich will immer nicht sagen, was in 10 Jahren ist oder so. You never know, das ist aber ja auch alles so schnelllebig.
Warum hast du gesagt, Ernährung? Warum hast du eigentlich keine Food-Partner oder sowas? Das müsste doch auch eigentlich irgendwie total naheliegend sein. Also so, weiß ich nicht, irgendwelche Getränkefirmen oder so, das stelle ich mir total naheliegend vor.
Wer weiß, vielleicht kommt ja was.
Aber eigene Drinks oder so? Oder auch?
Auch da, das muss natürlich auch bis aufs letzte Detail getestet werden. Das ist ein so langer Prozess.
Also kein Dirty?
Also da reicht bei mir momentan die Zeit nicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das nächste Jahr, das olympische Jahr. Ich habe auch gesagt, ich will in diesem Jahr so wenig wie möglich nebenbei machen. Ich habe will mich in jedem Bereich professionalisieren. Ich lebe für diese eine Einheit am Tag. Ich will da 100% geben und das jeden Tag. Und nur so kann ich am Ende des Jahres auch sagen, ich habe alles geleistet und kann mir nichts vorwerfen und bin dann hoffentlich meine beste Version und kann mir meinen Traum erfüllen von den Olympischen Spielen.
Aber der Traum ist dann bei Olympia einfach wirklich dabei sein. Also
nee, ich war ja in Tokio dabei. Die Story in Tokio, ich weiß nicht, ob du kennst, wahrscheinlich nicht. Ich war verletzt. Das war für mich, also ich war im Trainingslager, die letzte Einheit, der letzte Lauf. Ich habe noch zu meinen Teamkolleginnen gesagt, ey, wie cool, wir hatten kein Physio dabei, weil wir uns den damals nicht leisten konnten und waren dann, haben gesagt, hey, geil, wir haben uns nicht verletzt, alles ist gut gegangen, letzter Lauf, was ist, ich reiß mir mein Band, mein Außenband, lieg am Boden und wusste direkt, okay, Tokio ist vorbei, es ist over, es waren, glaube ich, noch 3 Monate bis dahin, so schnell wirst du nicht fit und für mich ist dann natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen.
Und du hast als Reserveläuferin dabei, glaube ich, oder?
Genau. Und dann hatte ich zum Glück ein sehr gutes Team um mich rum. Einen sehr guten Osteopathen habe ich damals gefunden. Walid heißt der, mit dem ich auch heute noch sehr eng zusammenarbeite, der mich einfach schnellstmöglich wieder fit bekommen hat. Und da bin ich unfassbar dankbar. Aber es war natürlich trotzdem ein harter Schlag. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 8 Wochen Training verpasst oder halt alternativ trainieren müssen. Das ist natürlich alles andere als optimal. Und das willst du um Gottes Willen nicht vor Olympischen Spielen. Und ich bin aber super dankbar, dass ich es noch geschafft habe, mitzufahren. Es war super emotional, muss ich sagen. Ich weiß noch ganz genau, der letzte Wettkampf war in Berlin, die letzte Chance, mich zu qualifizieren, zu zeigen, was ich drauf habe. Und dann hat es gewittert, es war Regen, es hat geschüttet, es war kalt, der Wettkampf wurde verschoben und ich bin auch nicht gut gelaufen. Also es war kein guter Wettkampf danach und ich war danach natürlich am Boden zerstört und wusste, okay, es hat wahrscheinlich jetzt nicht gereicht. Hab gesagt meinen Eltern, hey, ich bin morgen bei euch, komm zu euch, Olympische Spiele sind vorbei. Ich habe es nicht geschafft. Und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf vom Bundestrainer und er meinte, er würde mich gerne mitnehmen als Ersatzläufer und mir die Chance geben, die Einblicke zu bekommen und das einfach als Erfahrung zu sehen. Und hat an mich geglaubt. Und ich werde schon wieder emotional, wenn ich es erzähle. Es ist einfach das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Und ich weiß noch,
hast du ein Olympia-Tattoo?
Nee,
haben doch die meisten
haben mittlerweile Olympia-Tattoo. Werde ich mir auch machen, wenn ich laufe. Ich war Ersatz, ich stand nicht auf der Bahn, von dem her war ich damit. Das werde ich nur machen, wenn ich laufe, wenn ich wirklich gesagt habe, ich stand auf der Bahn.
Wann wirst du es wissen?
Das werde ich erst kurz vorher wissen.
Also irgendwann im Juli dann.
Also genau, kurz vorher wird entschieden, wer sind die, also außer ich laufe direkt am Anfang die Norm. Das wird aber sehr schwierig, weil sich die Form natürlich verbessert und bis du an deinem Peak bist, dauert es ein bisschen. Von dem her wird es wahrscheinlich wirklich erst so im Juli entschieden. Du kannst natürlich trotzdem vorher schon so ein bisschen abschätzen, wie bin ich drauf. Genau, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Es gibt nächstes Jahr noch die Europameisterschaft und es gibt noch eine Staffel Weltmeisterschaft auf den Bahamas. Das heißt, es ist vollgepackt. Ja, es hört sich erstmal geil an. Wir werden es aber nicht, wir werden, glaube ich, nicht viel vom Land sehen.
Okay.
Also es läuft eigentlich immer so ab, dass du im Hotel bist und dann fährst du auf den Track und trainierst dort und dann bereitest du dich auf den Wettkampf vor und sonst siehst du aber eigentlich wirklich nichts.
Ist es nicht eigentlich auch bei dir so ein Thema, in so ein amerikanisches College zu gehen? Also ich meine, da gibt's ja ganz viele so deutsche Sportler, die ja noch richtig geile Stipendien bekommen, irgendwie, weiß ich nicht, Stanford oder Berkeley oder sonst irgendwas oder irgendwelche großen Texas A&M, wie alle heißen.
Ich habe nach der Schulzeit überlegt, ob ich das mache und habe dann aber relativ schnell den Gedanken wieder verworfen, weil ich weiß auch schon zu schätzen, was ich in Deutschland habe. Ich liebe es, hier zu leben. Ich habe hier ein sehr gutes Umfeld. Und auch da ist es so, die trainieren nochmal ganz anders. Und es ist so ein bisschen, kann man schon fast sagen, Massenabfertigung. Es sind super viele Athleten, super viele talentierte Athleten, aber nur die Besten kommen durch. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann hast du ein Problem. Deswegen waren damals auch ganz viele einfach verletzt und sind da nicht gut draus vorgekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jetzt der beste deutsche Zehnkämpfer, es trainiert zum Beispiel in den USA, ja, ja. Der ist super, also wird dort auch super gefördert, hat da das perfekte Umfeld.
Also das heißt, wenn wir jetzt die Daumen drücken wollen, alle, die das jetzt gehört haben und sich verfolgen wollen, auf deinen Kanälen geht es natürlich.
Ja.
Und die entscheidenden Momente sind dann Europameisterschaft. Dann
genau, als erstes kommt die Staffelweltmeisterschaft im Mai. Das ist so das erste große Ziel.
Welcher Mai ist das?
Wie bitte?
Wann im Mai ist das?
Oh. Also vor der Anfang Mai auf jeden Fall. Ich glaube 1., 2., 3., 4. Mai sowas.
Okay.
Und wie gesagt, da müssen wir topfit sein, da müssen wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Das heißt, das wird so der erste große Meilenstein. Dann die Europameisterschaften in Rom und dann die Olympischen Spiele in Paris.
Okay.
Und im besten Fall bin ich überall dabei und kann auch gut performen.
Und was für eine Zeit hast du dir vorgenommen? Also was, wenn man dich dann da sieht, welche Zeit muss ich dann im Blick haben?
Ich muss natürlich jetzt erstmal die 52-Sekunden-Marke unterbieten. Das ist wild auch meiner Meinung nach längst Zeit. Ich habe das schon drauf, auch schon, glaube ich, 1-2 Jahre drauf, aber es muss einfach alles zusammenkommen. Und dann möchte ich auf jeden Fall, ja, schon auf jeden Fall eine niedrige 51er-Zeit laufen und das traue ich mir auch zu. Ich habe dieses Jahr nochmal alles professionalisiert, nochmal geguckt, wo ich mich verbessern kann und mal gucken, was am Ende dabei rumkommt.
Könnte eigentlich so ein Typ wie ich irgendwie auch noch so 56, 57 Sekunden schaffen, so auf 400 Metern?
Ja, würde ich schon sagen. Also mit auf jeden Fall einiges an Arbeit. Hast du vorher mal irgendwie, jetzt sag ich mal, irgendwie Sprinttraining mal gemacht?
Ich wohne in der Nähe von so einem Sportplatz.
Bob, willst du nicht einfach mal eine Runde 400 Meter laufen und mir danach schreiben, wie schnell du warst? Das würde mich mega interessieren.
Also ich habe es sogar mal vor Jahren mal gepostet. Also das war, ich bin jetzt ja bei Instagram auch vielleicht so dir ein Nichts, aber das war, als ich das angefangen habe. Und da ist eine Aschenbahn wohlgemerkt. Also nicht so eine.
Okay, das macht schon einen Unterschied.
Genau, und dann bin ich da einfach rumgerannt und habe dann meine Hand so gestoppt, so um zu gucken. Und dann hat mich hier mein Kumpel, der Moritz Fürste, der Hockeyspieler, hat mich noch verarscht und meinte so irgendwie, das läuft eher mit irgendwie Kindern auf dem Arm.
Weißt du, welche Zeit du gelaufen bist?
Ich kann jetzt mal kurz nachgucken. Warte mal kurz.
Sekunde. Okay.
Also, ich post vom 13. August 2019. Das ist also 4 Jahre her ungefähr. Und das ist so eine Runde. Hier siehst du das Foto. Okay. Das sind also, ist eine sehr alte Sportanlage und es ist auch die Frage, ob es jetzt 400 Meter oder eher 350 Meter sind, das ist nicht so ganz klar.
Ah, okay, krass.
Aber da habe ich geschrieben, ich habe hier vor kurzem einen sehr fitten 72-Jährigen getroffen und er meinte, dass man in meinem Alter die 300 Meter Runde in unter einer Minute schaffen sollte.
300 Meter Runde?
Aber richtig gut wäre in unter 50 Sekunden. Und dann habe ich es probiert und es waren 57 Sekunden.
Also wenn das 400 Meter wären, dann wäre das richtig, richtig, richtig gut, ohne Training, ohne irgendwas vorher.
57 Sekunden.
Ja, aber ich glaube, dann sind das eher 300.
So, und dann kommentiert hier Moritz Fürste, 18 Stundenkilometer im Schnitt, hattest du die Kids auf dem Arm, genau.
Nein, also ich muss sagen, 57 Sekunden, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ungefähr Mats auch gerannt.
Aber über 400?
Über 400.
Okay. Also haben wir jetzt ausreichend gesprochen über Leichtathletik, wie man es populärer bekommt? Weiß ich gar nicht. Hast du Ideen, wie man Leichtathletik, haben wir jetzt über, du findest das ja ganz gut, hast gesagt, den Portfolio-Ansatz. Was ist das wichtigste deutsche Event im Leichtathletikbereich in Deutschland? ISTAF?
Deutsche Meisterschaften und ISTAF, ja. ISTAF ist zum Beispiel sehr gut besucht. Ich glaube, da waren, da sind eigentlich mehr als bei deutschen Meisterschaften mehr Zuschauer, aber auch da trotzdem, das halbe Stadion ist trotzdem leer.
Das heißt, wie kann das sein?
Es wird, glaube ich, auch zu wenig kommuniziert. Also zu wenig Leute kriegen mit, dass es ein Event gibt. Dann sind zum Teil vielleicht auch die Tickets relativ teuer.
Sind denn noch andere Sportler mittlerweile, folgen deinem Beispiel? Ich meine, das müssten doch jetzt alle versuchen, so ein bisschen, oder nicht alle, aber viele sagen, okay, was Alisa da macht, das mache ich jetzt auch und werde jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr Influencer.
Machen schon viele, ja auf jeden Fall.
Aber klappt nicht so gut.
Doch, auf jeden Fall. Es klappt bei vielen auch sehr gut. Also da haben sich viele auf Social Media auch was aufgebaut und das ist einfach super hilfreich für uns. Viele sagen dann immer, ach, wieso macht ihr das denn? Konzentriert euch doch bitte auf den Sport. Aber man muss auch sagen, erstens, wir haben auch ein Leben außenrum. Wir dürfen uns ja auch mit anderen Themen beschäftigen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich sonst irgendwie gar nicht irgendwie mich weiterentwickeln darf. Plus, es hilft uns einfach unheimlich. Es ist einfach gerade für uns in der Leichtathletik ein super Punkt, um uns irgendwie abzusichern. Und uns auch den Sport so...
Ja, um die Events voll zu machen.
Ja, und auch genau, uns den Sport überhaupt zu ermöglichen. Ich muss ja auch gucken, wo kann ich irgendwo von leben. Also so funktioniert es ja sonst auch nicht. Und genau, deswegen, um auch solche Sachen populärer zu machen. Social Media ist da ein ganz großes Thema, um sowas zu bestärken. Aber auch, man muss auch sagen, wenn es nicht übertragen wird und man es nirgends sieht, ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn man einfach generell mehr Leichtathletik auch im Fernsehen sehen würde.
Wenn du jetzt fertig bist, dann eines Tages, dann wirst du aber schon auch als Millionärin abtreten, oder?
ja, ich hoffe doch.
Ja gut, das werden ja viele andere Leichtathleten nicht sagen können.
Ja, weiß ich, ich hab mich nicht so genau damit beschäftigt, jetzt, oder ich rede da eigentlich mit meinen Konkurrenten oder Teamkollegen nicht drüber, aber nur vom Sport selber nicht, nee. Das ist schon, da musst du Weltmeister werden. Und selbst da, man muss sagen, ich glaube, für einen Olympiatitel, also für einen Olympiasieg kriegst du 30.000. Ja. Das ist.
Aber das heißt, für dich ist ja Wahnsinn, dass du trotzdem diesen Sport machen kannst und das ganze Leben machst und trotzdem halt wirtschaftlich in einer ganz anderen Liga spielen kannst.
Ja, das ist ein absoluter Traum. Also sind so zwei Sachen, die sich vereinbaren lassen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Erstens, ich liebe meinen Alltag als Athletin. Also es gibt für mich nichts Schöneres, jeden Tag ins Training zu gehen.
Na gut, okay. Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Olympia. Vor allen Dingen, wenn man da hin möchte, dich da sehen möchte, ist es wahnsinnig schwer, ne? Tickets zu bekommen.
Es ist so schwer und ich weiß, also Ich will unbedingt natürlich auch, dass meine Familie und Freunde da sind. Und das sind, ich habe gesehen, die Tickets sind unfassbar teuer. Also ich glaube, die sind zum Teil irgendwie 700 Euro, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass ich mich erstmal qualifiziere. Und wenn ich mich qualifiziere, dass ich auch meine Liebsten, dass
und wenn nicht, dann bist du trotzdem dann als Moderatorin oder als Expertin oder sowas vielleicht dann da vor Ort? Weiß man nicht.
Weiß ich noch nicht. Oh, das ist, glaube ich, auch super schwierig, wenn du, das ist natürlich schon ein tiefer Rückschlag, auch wenn man es nicht schafft. Und ich weiß nicht, ob ich dann vor Ort sein möchte. Das werde ich dann entscheiden. Aber darüber denke ich gar nicht nach. Also für mich gibt es nur einen Weg und ich weiß, das wird klappen.
Alles klar. Gut. Richtige Einstellung. Vielen Dank, dass du an deinem freien Tag sozusagen hier hochgekommen bist zwischen Eisbad und übergeben. Und jetzt noch an die Klimmzugstange. Vielen Dank.
Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Jo, ciao, ciao. Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.